Wer die aktuelle Programmzeitung von Radio Korax in die Hände nimmt, der sieht darauf eine sogenannte Tretmühle. Das ist so ein alter Stahlstich, auf dem diese Tretmühle zu sehen ist. Was heute sprichwörtlich ist, das war vor einigen Jahrhunderten eine Vorrichtung, in der Menschen laufen mussten, um eine Mühle oder ähnliches anzutreiben, eine hoch anstrengende und körperlich stark beanspruchende Tätigkeit. Tretmühlen wurden im 16. Jahrhundert in verschiedenen europäischen Ländern auch als Strafen in Arbeitshäusern eingesetzt. Da mussten sogenannte Arbeitsscheue in einer Tretmühle laufen, um das steigende Wasser aus dem Raum zu pumpen, in dem sie sich befanden. Sie mussten da also laufen, um nicht zu ertrinken. Das war als erzieherische Maßnahme gedacht. Auf der Programmzeitung steht die Tretmühle aber für vielleicht ein bisschen was anderes, dass wir uns heute scheinbar unsere eigenen Tretmühlen bauen, dass uns das Leben trotz Selbstbestimmung und Kreativität trotzdem immer mal wieder wie so eine Art Tretmühle vorkommt. Wie schön wäre es doch demgegenüber einfach mal zu faulenzen, auf dem Wasser zu liegen, mit dem Wissen, dass da draußen alle Möglichkeiten warten, aber als Möglichkeiten, die man eben auch mal Möglichkeiten sein lassen kann. Aber Faulheit wird in unserer Gesellschaft leider schief angeschaut. Als Schmarotzer und Parasit gilt man schnell, wenn man den Eindruck aufkommen lässt, faul zu sein. Faul, der lange Marsch in die kapitalistische Arbeitsgesellschaft, das ist der Titel eines Buches, das im letzten Jahr erschienen ist. Ein Buch von dem Soziologen Hans-Albert Wulff. Und ich freue mich, dass ich mit ihm zu so früher Stunde schon über Faulheit ins Gespräch kommen kann. Guten Morgen am Telefon, Herr Wulff.
Guten Morgen.
Herr Wulff, Sie haben Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie studiert und Sie sind tätig am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Das klingt so.
Das ist nicht ganz richtig, Das war ich. Ich bin inzwischen pensioniert.
Okay, alles klar, genau. Waren Sie ja, aber sozusagen die Beschreibung dieser Tätigkeiten klingt so, als ob Sie zumindest denkerisch nicht unbedingt faul gewesen sind. Was hat Sie denn veranlasst, dieses Buch über die Faulheit und über das Ressentiment gegen die Faulheit zu schreiben?
Ja, es ist ja an sich ein Widerspruch, über die Faulheit zu schreiben und ganz fleißig dabei zu arbeiten. Ich muss auch gestehen, ich bin in den 3-4 Jahren, in denen ich das Thema bearbeitet habe, selbst fast arbeitssüchtig geworden. Aber was hat mich bewogen? Ich denke, es ist ein ganz zentrales Thema unserer Zeit. Sie haben das ja eben auch schon anmoderiert. Es ist zwar heute nicht mehr die Rede von der Tretmühle, aber allenthalben vom kapitalistischen Hamsterrad und davon, dass immer mehr Menschen über Burnout oder Stress klagen. Die Krankenkassen können davon auch ein Lied singen. Immer mehr Leute müssen deswegen auch medizinisch behandelt werden oder werden krankgeschrieben. Das ist die eine Seite. Also auf der einen Seite das immer schneller sich drehende Hamsterrad. Auf der anderen Seite, und das ist ja der Widersinn, 1 Million oder mehr Langzeitarbeitslose, die kurzerhand allesamt als Faulenzer und Nichtstuer diffamiert werden. Dann werden immer solche eigenartigen Figuren hervorgekramt, wie den berühmten Florida-Rolf, der ganz bequem in der Hängematte seinen Hartz-IV-Beitrag, seine Hartz-IV-Zahlung verbraucht. Ja, das, denke ich, ist der aktuelle Anlass, dieser Widerspruch. Auf der einen Seite viele vom Burnout betroffene und fertig gemachte Menschen, auf der anderen Seite Langzeitarbeitslose, die nicht arbeiten können, weil sie keine Arbeit bekommen.
Es geht in Ihrem Buch also darum, wie in einer Gesellschaft, sozusagen, die ja eigentlich hochproduktiv ist, wie da sozusagen mit Faulheit umgegangen wird, wie da auf Faulheit geblickt wird, wie auch sozusagen mit Hass auf Müßiggang sozusagen reagiert wird. Und das ist ja ein Motiv, das durchaus eine lange Geschichte hat.
Ja.
Sie können da in diesem Buch sozusagen auf 2000 Jahre Geschichte sozusagen zurückblicken. Wir können jetzt sozusagen kaum 2000 Jahre Geschichte dieses Blickes auf Faulheit sozusagen nachvollziehen, aber vielleicht können wir ein paar Schlaglichter darauf werfen. Was sind denn zum Beispiel die frühesten Zeugnisse des Hasses auf die Müßiggänger, die Sie da gefunden haben?
Ja, ich fange an in meinem Buch mit der Situation der Mönche, der christlichen Mönche in der ägyptischen Wüste. Damals war Faulheit aber anders gemünzt. Es ging nicht darum, nicht zu arbeiten, sondern es ging darum, das Beten zu vernachlässigen. Das war der Hintergrund damals, dass man nicht genügend und fleißig genug gebetet hat. Dann gibt es einen großen Sprung vom Mittelalter in die Neuzeit, insbesondere 16. Jahrhundert, Sie haben das ja auch schon benannt eben, wo Menschen auf die Arbeit hin dressiert wurden. Es war ja keine Situation, die sie von vornherein schon hatten, sondern sie mussten erst konditioniert werden. Da gab es dann die ersten Zucht- und Arbeitshäuser, Sie hatten das schon erwähnt. Es gab später dann als nächster Schritt, den ich behandle, die Dressur in der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Das ist ganz interessant. Die Menschen waren ja auch nicht damals darauf konditioniert, früh aufzustehen und an die Arbeit zu gehen. Sie mussten erst dahin gebracht werden. Insofern gab es damals in England zumindest sogenannte Weckkommandos, die darin bestanden, dass Leute morgens mit langen Eisenstangen durch die Straßen gingen und an die Fenster der schlafenden Arbeiter geklopft haben, um sie zur Arbeit zu bringen. Das war die zweite Sache im Grunde. Also das sind alles Methoden, um die Leute zur Arbeit und zur Zucht und Ordnung zu bringen, mit Zwangsmaßnahmen. Sie haben das auch schon gesagt, eben in Arbeitshäusern und Zuchthäusern. Es bestand da der Widerspruch, der Irrsinn im Grunde darin, dass Menschen zur Arbeit gebracht werden sollten, indem man sie mit Arbeit bestraft hat. Das gibt ja auch keinen so großen Sinn, Arbeit als Strafmittel einzusetzen. Im Grunde ist das ja auch nicht ganz anders als heute bei Hartz-IV-Empfängern. Da gibt es auch ähnliche Geschichten, eine nicht ganz so brutale wie damals. Aber zum Beispiel hat im Arbeitsbereich, im Arbeitsamt Brandenburg, der Arbeitsamtsleiter die Idee gehabt, Leuten, die arbeitslos sind, also Langzeitarbeitslosen, eine Schrittuhr mitzugeben, ein Pedometer, mit dem gemessen werden sollte, wie viel an Metern, an Strecken sie gelaufen sind. Und wer am meisten gelaufen war, kriegte dann am Monatsende eine Belohnung. Das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, auch eine Form des modernen Hamsterrades.
Vielleicht können wir noch mal einen genaueren Blick auf diese Zeit des 16. Jahrhunderts werfen. Das ist also die Zeit, wo sozusagen der Kapitalismus sich durchzusetzen beginnt. Ja. Und sozusagen im weiteren Sinne Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft, wenn man das so sagen kann. Und Sie haben das beschrieben, das war gar nicht so selbstverständlich, dass Arbeit da als positiver Wert galt. Und das mussten die Leute sozusagen auch dazu dressiert werden. Richtig. Also es war sozusagen eine sehr brutale Durchsetzung. Aber vielleicht kann man da auch noch mal gucken, wie das damals ideologisch begründet wurde. Also das hat ja anscheinend eine Neubewertung von Arbeit stattgefunden. Wie wurden denn solche drakonischen Maßnahmen, wie zum Beispiel diese Tretmühlen, wie wurde das denn begründet?
Das musste nicht groß begründet werden. Wer aufgegriffen wurde als sogenannter Vagabund, der wurde ins Arbeitshaus eingeliefert oder ins Zuchthaus und dann an die grauenhaften Arbeitsstellen gestellt. Das hat man nicht groß begründet. Es wurde später begründet, beziehungsweise im 18. Jahrhundert, indem man gesagt hat, wer nicht arbeitet, der ist kein echter Christ, das ist kein christliches Verhalten. Das fängt ja schon an im Grunde mit dem berühmten Satz aus dem Neuen Testament, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und das war im Grunde das Hauptantriebsmittel gewissermaßen. Und im 18. Jahrhundert war das dann ganz, ganz extrem, dass man verschiedene Formen der Faulheit und des Müßiggangs geradezu erfunden hat, um Menschen zu konditionieren. Also da gab es für jede Gruppe eine bestimmte Form des Müßiggangs, den geschäftigen Müßiggang, den Müßiggang der Bettler und den Müßiggang der Kinder und so weiter und so fort.
Wenn wir da weiter sprunghaft so ein bisschen durch die Geschichte gehen, dann scheint es mir so zu sein, als ob in Deutschland der Nationalsozialismus auf besonders unselige Weise auch nochmal die Ressentiments gegen Müßiggang zur Politik gemacht hat. Inwiefern und wie wurde im Nationalsozialismus denn Faulheit verfolgt?
Ja, das ist interessant. Also im Endeffekt wurde Faulheit betrachtet in der Nazizeit als eine Fehleinstellung des Menschen, als eine angeborene Fehleinstellung, dass er nämlich nicht diszipliniert genug war. Und deshalb ist man dann so weit gegangen, sogenannte Arbeitsscheue zu internieren. Erst auch in Zuchthäusern und Arbeitshäusern und dann schließlich in KZs, wie man weiß. Ja.
Wenn wir da vielleicht auch nochmal in die jüngste Geschichte schauen, da ist ja Hartz IV dann auch noch mal ein Einschnitt, sicher ein Höhepunkt. Sie hatten das auch schon erwähnt, ein Höhepunkt, was die öffentliche Diffamierung von Müßiggängern betrifft. Wir erinnern uns da zum Beispiel an Gerhard Schröders Ausruf, es gibt in unserer Gesellschaft kein Recht auf Faulheit. Ja. Inwiefern sehen Sie da gerade bei Hartz IV Kontinuitäten, was die Diffamierung von Müßiggängern betrifft?
Ja, das ist ein Disziplinierungsmittel, Müßiggänger zu diffamieren und sie zu bedrohen auch und sie zu demütigen. Das hat auch schon eine lange Tradition. Das fing auch schon im 18. Jahrhundert oder noch früher an. Ich lese Ihnen da mal ein sehr triftiges, sehr blumiges Zitat vor von 1772 aus der Zeit. Da heißt es, Die Notdürftigen, die der Staat unterhält, müssen ein schlechteres und beschwerlicheres Leben führen als der große tagelöhnerische Haufen, der nicht bedürftig ist. Denn sonst würde sich niemand scheuen, bald oder spät dem Staat zur Last zu fallen. Ja, das ist damals ein Zitat gewesen und das könnte genau heute auch noch so gesagt werden, beziehungsweise es wird ja heute auch noch so gesagt, ja.
Nun gab es ja in der Geschichte trotzdem auch immer wieder Menschen, die weniger Arbeit gefordert haben, die auch ein Recht auf Faulheit eingefordert haben. Paula Farke ist da ja jemand, der das manifestartig sozusagen getan hat. Wenn man das aber macht, wenn man das Recht auf Faulheit einfordert, dann gibt es ja mitunter heute auch recht heftige Reaktionen. Sie haben das jetzt schon angeführt, dann wird gesagt, ja, auf Kosten des Staates sich auszuruhen, das ist ein Unding, oder ja, anders formuliert, auf Kosten der Allgemeinheit, wenn man sich da ausruht, dann ist man ein Schmarotzer oder solche Dinge. Wenn alle faul werden, dann würde unsere Gesellschaft zusammenbrechen und es gäbe keine Reichtümer mehr, die wir genießen könnten. Was würden Sie denn so einer Reaktion da entgegensetzen?
Ja, ich würde ja gar nicht den Standpunkt vertreten, dass es ein Recht auf Faulheit gäbe, beziehungsweise alle Menschen jetzt die Hände in den Schoß legen sollten und nicht mehr arbeiten. Das denke ich nicht. Aber Lafargue hat damals schon sehr hellsichtig gerechnet und gesagt, es würden damals schon 3 Stunden pro Tag ausreichen, um den gesellschaftlichen Reichtum zu schaffen. Und insofern war er im Grunde schon hellsichtig und ein Vorläufer, wenn man so will, des bedingungslosen Grundeinkommens, was heute diskutiert wird. Was ja aber auch nicht bedeutet, dass die Leute jetzt frei weg pausenlos nur müßig rumsitzen und faulenzen. Das ist ja auch damit nicht gemeint. Es ist nur gemeint, auch von Lafargue, als eine Argumentation, ein Reflex, gegen dieses, wie soll man sagen, diese geradezu religiöse Verklärung der Arbeit. Das ist ja das, was ja auch so eigentümlich ist. Das war übrigens nicht nur bei, sagen wir mal, den herrschenden Klassen so, dass sie die Arbeit verklärt haben, sondern das ging ja hinein bis in die Sozialdemokratie. Ich bin da auf einen Theoretiker namens Dietzken gestoßen. Das war einer, der im Umfeld von Marx auch gelebt hat und theoretisiert hat. Der spricht damals vom Heiland Arbeit, der uns erlösen wird. Das ist ja geradezu, ja, die religiöse Argumentation, wie man hier sieht, zieht sich durch die ganze Zeit durch bis hin in die Sozialdemokratie. Eigenartig, ja. Verrückt.
Wenn ich das nochmal aufgreife, was Sie eben gesagt haben mit Paula Farke, dass sozusagen da die Möglichkeit gedacht wird, dass es eigentlich möglich wäre, nur 3 Stunden am Tag zu arbeiten und dann sozusagen wäre die Gesellschaft in ihrer Reproduktion sichergestellt.
Ja.
Das ist ja aber nun sozusagen eine Einstellung oder eine Sache, die der heutigen Organisation unserer Gesellschaft doch widerspricht. Deswegen da auch nochmal als abschließende Frage, in welche Richtung müsste man denn gehen oder inwiefern gibt es denn Vorstellungen, Ansätze zu sagen, man kann sich organisieren und sozusagen dabei aber Freizeit und Müßiggang sicherstellen?
Ja, es müsste gewissermaßen erstmal das Quantum der Arbeit reduziert werden. Dann kommt natürlich immer die Frage, ach Gott, was machen die Menschen denn, wenn sie nicht mehr arbeiten, dann werden sie sich langweilen. Das kann für einige sicher zutreffen. Bei anderen wäre die Möglichkeit, wenn sie weniger Erwerbsarbeit machen, ich rede ganz bewusst von Erwerbsarbeit, dann könnten sie mehr auch Dinge tun, die ihnen Spaß machen und die ihnen aber auch die Reproduktion sichern. Also zum Beispiel, was heute verbreitet ist, zum Beispiel Garten selbst anzulegen, selbst zu kochen, selbst einzumachen und vielleicht sogar Möbel selbst herzustellen und ähnliches. Also diese Trennung, diese schiere Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, wo man der Arbeit sich völlig kaputt macht und in der Freizeit blöd vom Fernseher sitzt, das könnte aufgebrochen werden durch eine Welle, eine Entwicklung hin zur Eigenarbeit. Ja.